Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zum Paris-Update Nummer 4. Und mir zugeschaltet, und mit ihm möchte ich heute über die vergangenen Spiele reden, ist Nates Zemeljak. Hallo Nates, na, wie geht's dir?
Hallo, also mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Du bist ja der Pariser hier.
Mir geht es auch gut. Hier ist allerdings wirklich Hochsommer angekommen in Paris. Das heißt, überall ist wirklich gerade absolute Hitze, sowohl in der Unterkunft als auch in den Stadien, als auch auf dem Weg. Das muss man ein bisschen verarbeiten, aber ansonsten ist es immer noch alles sehr cool hier und geile Eindrücke.
Ja, das ist ja doch, sagen wir mal, perfekt. Dann ist es ja Beachklima bei euch. Ist ja perfekt für Beachvolleyball.
Ja, weiß ich nicht. Also im Stadion ist es mittags gerade wirklich, also ich glaube, man sieht es auch in den Streams, es ist richtig Hitze. Also gestern waren auf jeden Fall über 30 Grad und hier ist auch keine Wolke. Die kämpfen auf jeden Fall ein bisschen. Also sowohl die Spielerinnen und Spieler als auch die Zuschauer.
Ja, ich denke, man merkt es halt an den Trikots, die so richtig nass sind.
Ja.
Und teilweise, dass halt Leute nach gar nicht so langen Rallyes schon manchmal halt eine Pause brauchen, ne? Und
ja.
Das ja dann auch ein ziemlich guter Indikator dafür ist.
Ja, die Haut glänzt auf jeden Fall und bei allen immer. Also das ist immer durch die Bank, alle vier auf dem Platz. Ich glaube, es kann auch noch mal ein bisschen Faktor werden. Also wer jetzt besser mit sowas klarkommt, die haben hier eine relativ hohe Taktung auch. Also die Schiris verstehen hier gar keinen Spaß und es geht immer direkt weiter und da gibt es dann keine Pausen.
Obwohl, ich denke, ich habe da bei einem Spiel gesehen, dass sie beim Seitenwechsel sogar dann auch erlaubt war. Also es war erlaubt, dass sie trinken.
Ja, die Trinkpause haben sie teilweise eingeführt, aber auch strenger als manchmal sonst. So bei der deutschen Tour ist es ja teilweise dann schon, wenn es irgendwie 25 Grad ist, und hier machen sie es dann wirklich nur in der Mittagssession. Also es macht auch nochmal einen Unterschied, wann man spielt natürlich, ne? Also abends ist alles mega geil, sieht super gut aus, alles, es ist nicht mehr ganz so warm, aber mittags ist echt hart gerade.
Ja, aber es ist auch cool, dass halt so die Zuschauer da mitmachen, ne? Was halt so voll ist, also.
Ja, das ist krass. Die sind von morgens bis abends da, von 9 Uhr bis 23 Uhr ist das Ding voll. Das ist auch für alle hier relativ überraschend oder nicht überraschend, aber eindrucksvoll, dass es so gut funktioniert. Wo es gestern nicht so warm war, ich war gestern noch beim Hallenvolleyball. Da war einfach durchklimatisiert. Also die spielen ja in so einer Messehalle. Haben da einfach einen Court in die Mitte gestellt und so Tribünen reingebaut, sodass es dann wie eine Indoor-Volleyballhalle ist. Und gestern, das wollte ich nur, wenn ich dich jetzt da habe, auch erwähnen, gestern hat Slowenien einmal mit Serbien den Boden gewischt. Hast du das so erwartet?
Also, ich würde es erstmal nicht so nennen. Also,
nein, das war auch nicht ganz so deutlich.
Ja, Slowenien hat gewonnen. Da war auch, also der zweite Satz war ja auch schon mal deutlich Richtung Serbien und dann halt dieser krasse Run da mit Paying beim Aufschlag 10-0. Das war schon krass, nachdem er halt zwei, drei Punkte davor noch einen Aufschlag auf den Kopf bekommen hat von seinem Diagonalen.
Und fast dann haben Steuertrauma.
Sie auch, ja, die haben dann auch sofort drüber gescherzt, hat man so bei der Auszeit gesehen, und die haben dann auch später erzählt, ja, er hat da für mich einen Reset-Button gedrückt mit dem Aufschlag zum Kopf. War auch lustig. Aber ja, also ich habe schon erwartet, dass Slowenien da die Favoritenrolle hat. Ist ja jetzt so, wie sie letztlich gespielt haben. Ich denke, die haben seit 21 alle Spiele gegen Serbien gewonnen. Und ja. Also, aber dass es jetzt so deutlich wird, also da gibt's halt immer so ein bisschen halt unangenehme Spieler, und Serbien war immer so leicht unangenehm, auch jetzt bei WNL zum Beispiel in 5 Sätzen nur gewonnen, obwohl sie eigentlich alle anderen Spiele gewonnen haben, Slowenien, ne? Also es freut einfach nur.
Glaubst du, dass es für die Slowenen noch weit gehen kann in dem Turnier?
Ja und nein. Also es ist auch, also die spielen gerade super. Wir hatten auch schon diesen Scheck-Moment, ich denke, das war der 7., 8. Punkt, wo der Finger von unseren Diagonalen ausgekugelt worden war und der erstmal rausgehen musste, eingerichtet der Finger musste, also es war zum Glück auch die linke Hand, und der kam danach, man hat noch gesehen, wie er dann noch im Schock war, also erstmal blass im Gesicht, wie ihm dann halt noch Zucker geliefert worden ist. Also war schon so ein Scheck-Moment, und wir dann halt zurückkamen und halt noch so jetzt die nächsten zwei Spiele MVP ist, also geil. Aber andererseits, es gibt auch ein paar Gegner, die Slowenien nicht so liegen, und zum Beispiel, ich weiß nicht, gegen Japan hat Slowenien schon länger nicht gewonnen, und das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, dass jetzt Slowenien halt auf Japan da im Viertelfinale trifft, also wenn die weiterkommen. Also es gibt halt viele Unangenehmlichkeiten oder viele Rochaden noch da, aber so wie sie gerade spielen, wäre auch ein Halbfinale möglich, aber ist auch ein bisschen vom Gegner abhängig und wie sie dann halt selber das Spiel spielen.
Ja, es geht ja relativ schnell dann auch. Ne? Die sind ja nicht so viele Teams und dann ist direkt nach der Gruppe kommt das Viertelfinale.
Ja.
Und dann stehst du auf einmal da mit Medaillenchancen, wenn das passt. Und das wird auch, wenn ich es richtig gesehen habe, wird da so eine Seeding-Liste erstellt, nachdem, wie gut man denn auch noch in seiner Gruppe war. Da kann also in den Ansetzungen schon im Viertelfinale, kann man auch Glück und Pech haben.
Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, aber ich denke, es wird so eine Ranking-Tabelle, ne? Und zuerst Siege, dann Sätze, dann Punkte gemacht.
Ja.
Und so halt ein neues Seeding erstellt und dann spielt man halt 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3, 6, 4, 5.
Ja, ist alles, aber alles möglich dann, weil dann ja hast du einen Gegner bis ins Halbfinale. Kann dann richtig schnell gehen. Ja, die Deutschen haben gestern noch ein gutes Spiel hingelegt, auf jeden Fall, in der Halle, wenn wir kurz in der Halle bleiben. Also ich war auch noch bei USA-Deutschland. Das sah am Anfang noch recht kritisch aus.
Ich habe den dritten Satz eingeschaltet, also da wart ihr super.
Ja, vorher ging so, dann haben sie angefangen und haben sich jetzt ja nach dem Sieg gegen Japan da auch nochmal gut präsentiert und dann halt nur im Tiebreak auch wieder eine Serie kassiert und dann ist es schnell vorbei.
Aber da muss man auch sagen, also auch im Tiebreak seid ihr sehr gut dabei und dann kommt halt ein Maxwell Holt, der halt zwei Sätze da von Breme absolut dominiert wird und dann kommt er zum Aufschlag, macht irgendwie zwei Asse, dann noch, dann die nächste Rotation kommt, also drei Rotationen später kommt noch Avril dazu und so.
Ja.
Aber das ist halt, im Tiebreak ist halt alles möglich, aber so wie die Deutschen da auch Satz 3 und 4 gespielt haben, so können sie auch locker Medaille holen.
Ja.
Also,
ja, geht. Wenn die sich einmal, die brauchen haben immer so ein Team-Momentum irgendwie, was da losgeht und dann läuft alles. Und das waren jetzt wirklich nur die, also nicht nur die Aufschläge, aber vor allem die Aufschläge. Was holt denn? Trifft ihn, glaube ich, einmal in der, einmal innen einfach. Ja, und dann direkt danach gleicher Spieler, Außenlinie, perfekt drauf. Mhm. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber war auch, die Leute sind völlig am Eskalieren hier auch vor Ort.
Mhm. Naja, für mich war es einfach beeindruckend, wie ihr halt diese zwei Sätze da gespielt habt. Also Annahme war deutlich besser als bei den Amis, dann auch die Außen und wenn man schon so sagt, also die Außen bei Amis, der Falco und Russell, ne, die sind halt eher Angreifer und da haben das, also Karliczek und Reichert haben das Duell halt glatt gewonnen, da auch erst in der Annahme und dann auch im Angriff, also auch gegen den Dreierblock, was für Lösungen die da hatten, das war super.
War krass, in den ersten zwei Sätzen haben halt Karliczek und, also die haben nur Karliczek gesucht die ganze Zeit und der hat auch gut angenommen und immer mal wieder einen liegen lassen und ich habe parallel auch mit ein, zwei Leuten geschrieben, eigentlich waren wir alle der Meinung, okay, es wäre vielleicht auch mal Zeit jetzt Shot zu bringen, weil ja auch dann Tiller auf dem Feld war, einfach die Berlin-Connection da laufen zu lassen und vielleicht auch Tobi Brandt einfach mal reinzugehen oder Shot und Brandt einfach und dann Richtung dritter Satz ist nur Maase für Krick gekommen. Und das war was wir jetzt gar nicht auf dem Zettel hatten. Und so haben sie dann auch mehr oder weniger bis zum Ende durchgespielt. Und da hatte der Trainer auf jeden Fall den richtigen Riecher, weil das hat funktioniert. Und Maser hat auch im Block ordentlich einen Impact gemacht vorne. Und im Aufschlag. Mhm. Ja. Also, aber Karliczek und Reichert haben sich dann einfach, durchgebissen. Bis zum Ende auch.
Ja, also ich fand es wirklich beeindruckend, wie sie halt, also wie gesagt, ich bin im dritten Satz dazugestoßen und was die da gemacht haben, also wie sie erstmal die Annahme gehalten haben, also auch die schwierigen Bälle im Spiel gehalten haben, aber dann auch so die schwierigen Bälle gegen halt eine super gestellte Blockabwehr, wie sie da sich ständig durchgesetzt haben. Und normalerweise, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der halt jedes Spiel von Deutschland sieht, sehr weit davon. Aber das erwarte ich dann normalerweise mehr nur vom Georg da. Und was die zwei da gemacht haben, zumindest in diesen zwei Sätzen, das war für mich was halt absolute Weltspitze.
Ja, auch also immer angeschlagen, immer irgendeine Lösung gefunden. Georg hat dann auch sich reingespielt. Der braucht immer so ein paar Sätze, um warm zu werden, habe ich das Gefühl. Vielleicht muss der nochmal im Aufwärmen ein bisschen früher anfangen oder so, weil dann kann er von Anfang an. Aber hat auch am Ende angefangen, Punkte zu machen vorne und Aufschläge zu treffen. Das war bisher, im Spiel gegen Japan war es auch so. Am Anfang war das, dachte man, okay, schade, dass wir keinen zweiten Diagonal dabei haben.
Aber das ist bei uns auch ähnlich. Also der Clement Cheboul, der unsere Außen, der ist normalerweise halt so der Top-Angreifer. Und ich denke, der hatte jetzt in beiden Spielen, hatte erst so beim Ende ersten Satz, hat er seinen ersten Punkt gemacht. Also und eigentlich sein Top-Angreifer. Also ist manchmal auch nur das Spiel, wie es verläuft. Ne? Leon hat ja jetzt auch mega lange gegen Brasilien gebraucht, um da seine ersten Punkte zu machen.
Das läuft gerade parallel, das Spiel. Haben wir auch noch ein bisschen verfolgt. Aber lass uns auf den Beachvolleyball schauen. Wir haben bereits in der letzten Folge so bis Hughes Cheng gegen Tschechen uns schon durchgesprochen. Das heißt, wir können uns ein bisschen die Ergebnisse anschauen und vielleicht auch Upsets oder sehr starke Performances dabei waren. Da ging es dann los mit Kotafava Nikolai, die wir letzte Woche oder letzte Folge so ein bisschen, ja, oder ich auch, war ein bisschen überrascht, wie unsicher die aufgetreten sind. Und die haben sich jetzt zurück ins olympische Turnier auf jeden Fall gespielt und dann gegen Nikolai des Carricker gewonnen. Die Australier generell jetzt noch nicht auf dem besten Fuß, beide Teams, aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass Paulo Nicolai und Samuele Cotafava wieder zurück im Turnier sind. Und also sie haben wirklich richtig doll gewackelt. Ich weiß nicht, ob du das erste Spiel gesehen hast, aber da waren Annahme- und Zuspielprobleme dabei, die ich so noch nie gesehen habe von den beiden.
Ja, also man redet ja ganz oft dieses erste Spiel, ne, Olympia, dann auch noch so 10.000 Leute da, was auch immer für Cotafava, also Cotafava ist ja da auch noch jung und neu. Aber das Turnier ist ja mega lang, also ich denke, die werden es schon noch rausschaffen, jetzt besonders nach dem Sieg. Und für Nikolaidis Carriher kann man sagen, also für die war es ja schon auch ein mega Erfolg, dass sie einfach dabei sind. Die hatten ja auch noch dieses goldene Match da beim Conti Cup. Das war auch nicht, sagen wir mal so, deutlich. Also mega Erfolg für die. Und ich denke, die spielen einfach inspiriert und die machen einfach das Leben schwer vielen Leuten. Also aber ja, ich bin gespannt. Ich denke, weil das Turnier auch so lange dauert, ne, und Leute haben da so viele Tage auch jetzt im Dorf und so. Ich würde jetzt, ich denke, Nikolai, die spielen sich noch ein.
Ja, das denke ich auch. Und die Australier, ich meine, es ist ja immer noch alles möglich. Die Gruppen sind so gemacht, dass wenn du ein Spiel gewinnst, bist du direkt mit dabei. Kannst du auf jeden Fall noch irgendwie weiterkommen. Und ja, da, also ein Spiel, das kann ja jederzeit passieren, egal in welchem. Danach hatten die Holländer ihr Debüt, Bommens de Groot haben gegen Spanien gewonnen. Da, ja, also es war so ein bisschen auch die Frage, wie gut schaffen die beiden Olympiadebütanten das hier reinzukommen, aber da hat man nur pure Spannung gesehen, finde ich, bei Bommens de Groot. Auch im zweiten Spiel, was sie dann nachher hatten. Wenig Aufregung.
Ja, also ich habe leider das Spiel gegen Spanien nicht sehen können, aber ich habe jetzt das zweite Spiel gegen Evans Buddinger gesehen. Und ja, also ich bin sowieso ein Fan von Buddinger eigentlich, weil der sieht normalerweise den Ball sehr wenig. Der ist eher einer, der halt viel dann halt über zweite Bälle und halt über, sagen wir mal so, den angetäuschten zweiten Ball halt dann versucht, noch Evans ein bisschen frei zu spielen. Und Bommens de Groot haben teilweise auch Buddinger da sehr in Probleme gebracht und auch viele Breaks gemacht. Also für mich war es eine sehr gute Leistung von den Zweien. Also
die sind auf jeden Fall im Top-Regal irgendwie mit drin, würde ich sagen. Also im Gespräch um die vorderen Plätze und auch um irgendein absolutes Top-Team ein Upset zu machen, sind sie auf jeden Fall dabei. Also die können auf dem Turnier auf jeden Fall jeden schlagen.
Ja, also wir haben eh schon von denen gesehen, dass wenn sie halt deren Top-Leistung bringen, sind sie dann auch Elite 16 Sieger. Ja. Und dann auch damals für Riesenkrawall gesorgt. Und wenn alles bei denen passt, wenn auch so die tägliche Form und dann halt noch so diese paar kleinen Lucky Touches passieren, ich denke, die können wirklich jeden schlagen.
Ja. Dann danach gewinnt bei den Damen China gegen Bensley Bukovic. Bensley Bukovic, das war schon der zweite Spiel, beide verloren, haben mir nicht so richtig gefallen. Also das, ich dachte, es kommt ein bisschen mehr. Ich glaube, du hast es auch gesehen, ne? Also da, ja, sie sind ja nur über den Continental Cup drin, waren aber knapp an der Liste vorbei, aber ja, irgendwie bisher sah es nicht so aus, als hätten sie Chancen gehabt gegen die Teams, gegen die sie angetreten sind.
Ja, ich habe mir da auch ein bisschen mehr erhofft in dem Sinne. Ich bin auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen deren Fan, aber sehr sympathisches Team und da ja Sophie auch ein bisschen slowenische Roots hat, da feiert oder fiebert man ein bisschen mehr mit und der Trainer auch ein Serbe ist, also ist für uns halt ein bisschen mehr so eine Connection zu dem Team. Ja, die sind auch, also die hätten wahrscheinlich auch die Punkte geschafft, hätten sie früher angefangen. Die waren ja auch, die sind ja ziemlich spät ja da auch ins Rennen eingestiegen. Am Ende, also Blockabwehr machen sie ja ganz okay, aber im Sideout gibt's da immer dann Struggle. Aber man muss auch sagen, die haben auch eine extrem schwierige Gruppe, ne?
Ja. Ja.
Die sind ja auch als Nummer 4 da eingekommen und also mit den Chinesinnen da jetzt und wer ist da noch alles? Also die haben ja noch Australien und USA, also Maria Faye und Taliqua ja. und Nas Cloth, also wirklich auch eine Gruppe.
Da wird es schwer, überhaupt was zu holen, ja.
Ja, aber rein theoretisch spielen die ja noch um Platz 3 im Sinne, obwohl halt Taliqua und Maria Faye gegen China in 3 gewonnen haben.
Ja.
Da wäre auch noch was möglich, aber gegen dann ehemaligen Olympia-Zweiten sich jetzt um Platz 3 da zu streiten, ist auch nicht gerade das Einfachste.
Ist nicht so easy, nee. Danach haben die Schweizerin Hüberli Brunner gegen Alvarez Moreno gespielt. Hüberli Brunner haben auch gerade jetzt eben gegen Laura und Luisa eine ziemlich solide Performance hingelegt, also sehr überzeugend. Und leider Laura und Luisa auf der anderen Seite nicht so. Also sie haben, glaube ich, jetzt eben zu 9 und zu 15 verloren. Und ja, sind wenig, ja, mit wenig Qualitäten irgendwie aufgetreten. Da war an jedem Element waren irgendwelche Wackeligkeiten zu erkennen. Aber Hüberli Brunner eben auf der anderen Seite super souverän, sind wieder komplett locked in. Also sind Turnierspielerinnen komplett, ne? Haben auf großen Turnieren schon immer wieder ihre beste Leistung gezeigt. Und auch das auch gegen Alvarez Moreno, von denen ich bisher auch noch nicht, also auch ein bisschen mehr erwartet hatte eigentlich.
Also ich habe in dem Spiel, man muss auch sagen, die Schweizerinnen sind auch eine der Top-Kandidatinnen für eine Medaille, ne? Also
ja.
Und die Spanierinnen haben es tatsächlich da geschafft. Da gab es so am Ende, die haben sich im zweiten Kampf zurückgekämpft und da gab es doch sogar noch so eine kleine Challenge am Ende, die dann halt, sonst wäre sogar noch Satzball Spanien gewesen, so ähnliche Situation. Also die haben sich da ziemlich gut zurückgekämpft. Ich denke, die haben dann noch ein bisschen mehr über Nina gespielt und dann noch ein paar Breaks geholt. Also am Ende zweiter Satz war gar nicht, war viel interessanter, als es jetzt vielleicht so auf den ersten Schein aussieht, ne? Also
ja.
Ja.
Die spielen jetzt halt auch noch, Alvarez Moreno spielen jetzt noch gegen Ludwig Lippmann um den dritten Platz. Also da geht es jetzt wirklich dann um alles im letzten Spiel. Und da ist, würde ich jetzt sagen, gar nicht entschieden. Also die haben so viel gezeigt, dass sie oben mitspielen können, auch ja, vor 2 Jahren bei der EM.
Mhm.
Zum Beispiel, aber ja, das wird, glaube ich, ein richtig heißes Spiel mit viel Emotionen und viel auf dem Spiel einfach. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, also Laura und Luisa hatten ja viel Probleme bei eigenem Sideout, also schon beim Aufbau von eigenen Sideout, sei es jetzt erst bei der Annahme oder dann beim Zuspiel. Und gut, die Franzosinnen haben auch sehr gut gespielt, wahrscheinlich auch kein gutes Matchup mit der einen Blockerin, die sich halt viel auch lösen kann und
ja.
Ne, dann das noch mehr ausbügeln. Aber ich würde trotzdem jetzt sagen, so bisher, was gesehen worden ist, ist vielleicht sogar Spanien nominell Favorita, ne?
Ja, also zumindest mit den Leistungen. Es haben immer, haben Laura und Luisa im zweiten Satz sich so ein bisschen auch wieder gefangen und dann auf jeden Fall so einen Flow gespielt und sich, ja, ein bisschen zurück ins Spiel einfach gekämpft. Aber ich bin total gespannt. Ich würde sagen, es ist relativ offen. So, Laura und Luisa haben natürlich auch schon Leistungen gezeigt, mit denen sie die Spanierinnen sicher schlagen könnten, aber eben einfach noch nicht bei dem Turnier. Gucken, ob sie das irgendwie wiederfinden. Mhm. Ja, Melissa Brandy gewinnt gegen
Paraguay,
Poletti Michel, genau, auch relativ deutlich, keine Überraschung. Danach, wir haben vorhin über Erwin Spaldinger schon geredet. Ich finde es ein bisschen lustig, weil ich folge natürlich extrem vielen Sportkanälen auch und gucke einfach viel Übertragung und die Story von Chase Spaldinger wird einfach komplett zerlegt in jedem einzelnen, also auch im deutschen Fernsehen. Mhm. In den US-Kanälen wird es richtig groß gemacht, weil es einfach eine geile Story ist, dass er eben aus der NBA kam, ich glaube 7 Jahre und 400 Spiele oder so. Und dann hier bei Olympischen Beachvolleyball steht, aber da springen natürlich jetzt gerade alle komplett drauf auf den Zug, das irgendwie zu berichten.
Ja, aber viele unterschätzen aber auch, dass er halt als 18-Jähriger, als er vom Highschool kam, also der war halt einfach ein Doppelsportler, so wie halt viele Amis,
ja.
Der war auch wirklich Nummer 1 Rekrut für Volleyball. Der war halt im Lande mit 18 Jahren der beste Volleyballspieler.
Ja.
Und dass jetzt nicht Leute denken, oh, der ist halt ein NBA-Spieler, der jetzt anfängt Volleyball zu spielen und der halt so gut ist. Der war wirklich, also der war von jedem College begehrt als ein Volleyball-Rekrut. Auch teilweise, du hattest da, die haben ja diese verschiedene Highschool-Teams und Club-Teams Und ja, er hat auf so einem Highschool gespielt, wo er wirklich halt, er war die erste Option und Option 2 und 3 gab es auch nicht. Und er hat trotzdem halt den State-Title dann halt noch gewonnen und so. Also der war schon sehr, sehr guter Volleyballer, der dann natürlich halt mehrere Jahre nicht gespielt hat und sich dann halt später wieder für Beachvolleyball entschieden hat. Da er aber auch aus Kalifornien kam, hat er wahrscheinlich aber auch im Sommer dann oft das mal in der Pause immer noch im Sand gestanden und halt noch mal Volleyball gezockt und so, ne? Also
auf jeden Fall.
Das nicht, dass auch Leute, nicht, dass jetzt Leute denken, das ist jetzt ein Quereinsteiger, ne? Also der war mit 18.
Dass er das gar nicht gemacht hat vorher. Ja.
Der war mit 18, wo man auch sagen kann, ein paar von den Jungs sind schon richtige Männer, war ja ein Top-Spieler.
Ja. Ja, das wird häufig auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Gestern gab es halt irgendwie, oder vorgestern ist halt zufällig auf der Straße dem USA-Basketballteam über den Weg gelaufen und hat mit LeBron und mit KD zusammengespielt und dann haben die sich da die Hand gegeben und irgendwie waren die Kameras daneben. Also haben die sich begrüßt und ein bisschen gequatscht und das haben natürlich alle direkt aufgenommen, weil das sind einfach geile Bilder, denn wo es dann nochmal heißt, ach okay, der war wirklich mal auch NBA-Stammspieler.
Ja, und ich denke, da gibt's ja auch noch diese Geschichte, dass er mit KD damals bei diesem McDonald's All-Star-Team noch irgendwie Co-MVP war und so, ne? Also, das war jetzt eher an allen Kanälen. Wisst ihr alle besser als ich, also.
Ja, aber das ist auf jeden Fall spannend.
Ich fand's interessant, weil einer von unseren Assistant Coaches am College war halt sein Trainer im Highschool und er hat dann noch so ein paar Geschichten halt, wie er eigentlich gespielt hat und wie gut er eigentlich im Volleyball auch war, erzählt. Ja. Und deshalb habe ich dazu das noch extra geteilt.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ganz spannend und aber auch cool. Also es bringt den Sport auf jeden Fall. Also es wird uns jetzt nicht schaden. Und es ist ordentlich Aufmerksamkeit, die darüber auch auf den anderen Kanälen kommt. Und die beiden haben gespielt gegen Krugu Tirat, haben deutlich gewonnen, das erste Spiel. Also wirklich sehr souverän. Krugu Tirat nicht so, also auch wackelig, würde ich sagen, konnten die mit dem Druck und dem Heimspiel Center Court nicht so gut um. Aber Evans Badinger haben es gut gemacht, fand ich auch.
Also das sind genau die zwei Spiele, das und das nächste Damenspiel, die ich nicht gesehen habe, aber würde gerne sehen, was passiert ist, weil also schon ein bisschen überraschend, dass jetzt Yukon Ano so glatt da verlieren. Also 14 und 11, ob es jetzt wirklich nur Nervosität war oder ob da was dazwischen kam, weil das nächste Spiel haben sie schon viel besser gespielt, also dann gegen Herrera Gavira. Und auch, dass Esme und Zoe so glatt gegen Tina und Anastasia gewinnen, hätte ich jetzt nicht im Voraus erwartet.
Nee, ich auch nicht. Ich habe das Damenspiel leider auch nicht gesehen beim Frankreich-Spiel. Also es lohnt sich kaum, das anzugucken. Es war einfach, die haben ja genau die gleichen Probleme quasi wie Laura und Luisa gehabt im Spielaufbau. Jeder Kontakt war irgendwie unruhig und wackelig, dadurch schlechte Situation gehabt. Und Chase und Miles haben einfach das, also seelenruhig haben die Blockfeldabwehr gegen die Out-of-System-Situation gespielt. Also wirklich scheißegal, einfach vorne geblieben, entweder in den Blockpunkt geholt oder Miles hat den Ball eingesammelt und K2 gemacht. Also es war wirklich, es kam immer alles vom ersten Kontakt an und es war vorne bis hinten unruhig einfach, auch im K2 dann.
Ja, aber besonders, weil halt bei den Franzosen hast du ja auch in Arno ist eher so ein Spielertyp, der halt ein gutes Ballgefühl hat, einen Balltouch, ne? Für so einem Team erwartest du es auch nicht. Das ist halt so, wenn du dann halt sagst, okay, Luisa, die ist halt eher eine physische Spielerin und eher noch nicht so lange im Sand und dass das halt beim 1 und 2 vielleicht noch nicht so ganz passt, ist das für Frankreich, würde ich sagen, eher eine Überraschung, weil die sind auch nicht jetzt so physisch überlegen, die kommen auch ein bisschen mehr über diesen, sagen wir mal so, Ballkontrolle ins Spiel und deshalb ist es für mich da halt noch überraschender, aber dass es natürlich halt für die auch eine Heim-Olympia ist und dass sie dann halt irgendwie ganz anders da reagiert haben auf dem Feld, kann auch passieren, ja.
Ja, und dann, ja, du hast es angesprochen, Überraschung auf jeden Fall, dass Esme Zoe deutlich dann gegen die Lettinnen gewinnen, aber können wir jetzt nicht viel zu sagen, habe ich auch nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall der große Upset von dem Tag. Und ja, der nächste Upset folgt dann gleich, weil das Spiel kann ich jedem empfehlen, nochmal sich anzugucken. Arman Helwig gegen Ahmed Sherif, wo am Ende die Kataris als Sieger hervorgehen. Und also es gab so viele Zeitpunkte in dem Spiel, wo man es nicht dachte, dass sie das jetzt noch wieder umdrehen, weil es ging hin und her. Es war ein Break-Festival irgendwie von beiden Seiten.
Und besonders nach so einem ersten Satz, ne, wo Sherif kaum den Ball auf den Boden bekommt und erst so Richtung Ende Satzes dann irgendwie bis ins Spiel reinkommt Und dann halt, dann denkt man sich schon, okay, das wird halt so eine Klatsche, 2-0 Schweden. Und dann Anfang zweiten Satz merkt man, okay, Scherif ist jetzt voll dabei, der macht Sideout. Und dann auf einmal, so mit diesen Floats, da kriegen sie halt noch Probleme auf der schwedischen Seite. Ja, ich fand's super, ne? Und aber auch ein bisschen überraschend halt, wie viele Annahmen dann am Ende für Schweden da weggegangen sind.
Ja,
ne?
Direkt auch Jonathan Hellwig, also auch der Matchball, der allerletzte Ball war, dann direkt arme Tribüne. Und es hat mir erzählt, der Physio von den Australiern hat mir erzählt, dass auf dem Center Court auf jeden Fall zu gewissen Tageszeiten eine merkwürdige Thermik herrscht. Also man sieht das bei allen Teams, dass die Probleme haben mit den sauberen, mit den langsamen Floats und dass die Bälle da teilweise einen halben Meter sich bewegen, links und rechts und auch runterfallen. Also es sieht man in jedem Spiel, dass da vor allem Floatasse fallen. Mhm. Das ist jetzt ja, auf jeden Fall auch so ein bisschen den Gegebenheiten geschuldet, aber trotzdem spielen ja dann alle da gleich, ne? Und die Kataris haben nicht besonders viele direkte Annahmefehler gemacht. Und Jonathan Hellwig hatte da immer ein bisschen spät die Arme dran und
ja,
hat
den
nicht ganz so lässig nach vorne geparkt.
Ja, und der war auch also ganz oft hinterm Ball, was jetzt auch nicht so gerade die Philosophie der Schweden ist, ne? Aber ja.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Viele, die es denn hinbekommen haben, sind einfach Annahmespieler, die sich sowieso bei jeder Annahme 100% konzentrieren müssen, weil sie es nicht mit dem Ballgefühl so lösen. Und ich glaube, bei den Schweden, sie machen das so selbstverständlich normalerweise und sind schon dabei, was beim nächsten Ball passiert, dass es jetzt eine schwierige Situation ist, dass da ja, dass der Court so ein bisschen dafür sorgt, dass die Bälle anders fliegen als sonst.
Aber naja, also viele sehen ja bei den Schweden halt dieses Jumpset und so, aber wenn man auch mit Anders, der Trainer und so redet, ja, der wird dann auch immer sagen, ja, wir arbeiten halt an Annahme, dass sie halt besser wird, damit das überhaupt möglich ist und dann halt noch am Zuspiel, ne? Also viele sehen dann halt so dieses halt Glory-Effekt danach, aber vergessen halt, dass bei denen halt, also die trainieren sowieso extrem viel spielerisch, aber dass das halt viel über die Basics geht, ne? Und halt ohne Annahme kann man ja diese Spieler gar nicht haben. Und dass das bei denen halt dann teilweise auch so zerbrochen ist, dass es halt nicht mal, dass sie halt so viele direkte Asse kassieren, das ist schon ein bisschen überraschend.
Ja, und dann, also sie haben fast das ganze Spiel auf Scherif gespielt und der hat einfach dann, ja, einfach immer härter und immer mehr Winkel gehauen, hatte ich das Gefühl. Also Shots gab es in dem Spiel eigentlich wenig. Das war auf jeden Fall, also ich fand es relativ krass. Er hat auch bis zum, also im Tiebreak hat er dann wieder ein paar Probleme, aber vorher den ganzen zweiten Satz haben sie ihn gar nicht geknackt. Mhm. Fand ich krass.
Ja, und also auch im Tiebreak, ne? Da ist Schweden schon vorne, da denkt man, okay, das ist jetzt halt wieder gegessen, ne?
Ja, 12-8 oder 12-9, glaube ich. Und dann hat David Amann zwei zweite Bälle versucht. Einen, glaube ich, selber ins Aus oder ins Netz. Dann hat Ahmed noch einen verteidigt und dann waren sie wieder vorne mit dabei. Ne? Es waren die richtigen Bälle und aber auch so, das sieht man auch normalerweise nicht, dass die dann halt irgendwie noch verteidigt werden, dass dann da so ein Ahmed noch reinspringt hinten, genau, in die richtige Ecke. Und dann waren sie da auf einmal und dann kommen die Annahmefehler dazu. Also, und der pure Fight von den Kataris, ne, da ist nie ein Ball verloren. Diese Lösung, die Schweden manchmal machen, ne, weil sie komplett frei sind, weil sie dann einfach nur noch abtropfen lassen, nur noch den Ball schubsen, die reichen dann teilweise nicht mehr gegen die beiden.
Also für mich ist erstmal überraschend, weil wenn man jetzt halt so ein bisschen zurückschaut, also Scherif und Ahmed hatten jetzt die hatten jetzt nicht so eine krasse Saison mit so krassen Ergebnissen. Die sind ja auch, ich weiß nicht, was die gerade 10 plus auf Ranking sind, ne?
Ja.
Olympia-Ranking. Also obwohl sie Bronze aus Tokio mitbringen und halt so unter diesen Top-Top-Teams waren, hatten jetzt nicht so eine krasse Saison. Und dass sie jetzt halt so die Schweden, was haben die jetzt 8 von letzten 10 Turnieren gewonnen oder was weiß ich. Also das ist jetzt übertrieben, aber die haben jetzt extrem viel performt und die waren halt always das Team to beat und jetzt kommt Katar und schlägt sie so. Also für mich erfreulich, weil es halt mehr Spannung in das ganze Turnier gibt.
Total.
Aber ich hätte es jetzt nicht erwartet, aber ich denke, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Tell für, wie das Turnier weitergehen wird, weil ja. Schweden ist trotzdem weiter. Vielleicht war halt Adversity ist ja immer gut, ne? Dann ist man halt wieder ein bisschen mehr fokussiert auf sich selbst. Und das heißt, die werden jetzt noch das Training ausnutzen, sich wieder einstellen. Also ich erwarte, dass sie halt performen werden. Und ich hoffe, es wird jetzt Katar nicht zu viel von diesen halt viel gut geben, weil es ist ja nur ein Gruppenspiel, das sie gewonnen haben und dass sie auch weiter performen.
Ja. Ja, die sahen aber so aus, auch die Kataris, auch nach dem ersten Spiel schon, als wären sie heiß. Also da war so viel Energie drin bei denen. Die haben sich so gefreut, auch über den Sieg. Und auch gegen Schweden, dann war, sah das, also da haben sie Platzrunden gedreht. Ich mache mir keine Sorgen, dass sie da die Spannung verlieren.
Aber man muss ehrlich sagen, Katar jetzt mit also zwei richtig guten Siegen, ne?
Ja, also ja, richtig krass. Und das wirft natürlich den ganzen Baum auch durcheinander. Und so ein Gruppensieg ist aber auch wahnsinnig viel wert, gerade in der Gruppe von Schweden oder in der Gruppe A, weil du dann eben den Lucky Loser Dritten nachher bekommst. Oder einen von denen. Und auch ja. Gruppe C und D bekommen eben auch einen Dritten als erster. Das ist schon ein angenehmes Achtelfinale dann. Aber danach geht's immer noch weiter. Also, ja, wir haben Frankreich, Deutschland eben schon ein bisschen besprochen. Placet Richard treten souverän. Manche haben mir auch noch geschrieben, unangenehm arrogant auf dem Center Court auf. Ich fand's überhaupt nicht. Also ich finde, die waren sehr authentisch, waren so, wie sie immer drauf waren. Aber manchen ist das ein bisschen aufgestoßen, wie gerade natürlich Alexia Richard.
Ja, ja.
Auftritt, aber so ist sie einfach, würde ich sagen. Also das fand ich jetzt nicht besonders.
Ja, ich denke, so ist sie mehr oder weniger immer. Jetzt war es vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie halt natürlich Olympia zu Hause spielt. Ich fand auch ihren Post jetzt ziemlich cool, weil da waren halt, ich weiß nicht, unter Volleyball World haben halt alle kommentiert, wie unangenehm sie war, ne? Und das geht halt gar nicht. Und also es waren halt viele so, sagen wir mal so, Hasskommentare darunter. Und sie hat einfach dieses Buchtitel da quasi, es schert mich nicht, geteilt. Aber sie ist halt so, also sie macht immer viel diese, sie ist auch eine Spielerin, die mal halt durch das Netz schreit, aber kennen wir auch von anderen Spielerinnen. Also ich fand es jetzt nicht außergewöhnlich, dass es jetzt vielleicht jemanden, der halt sehr für Laura und Luisa ist, noch mehr auffällt. Ist halt so.
Ja, total. Danach Naskloth hatten da bereits ihr zweites Spiel, sind weiter einfach marschiert, ihrer Favoritenrolle ein bisschen gerecht geworden. Das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist noch, dass Maria Fee große Probleme im Angriff hat. Also ich habe extrem viele Bälle gesehen von ihr, die sie einfach versucht schnell wegzuschlagen von rechts, den Cut zu machen oder den langen in die Diagonale und immer im Netz hängen bleibt, was ich jetzt so nicht gewöhnt war. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bei Laura ist das auch schon ein paar Mal passiert, dass irgendwie, weiß ich nicht, die Höhe gefehlt hat. Das Netz ist auch sehr doll gespannt. Ich will das jetzt nicht als Ausrede nehmen, aber das ist vielleicht euch schon aufgefallen, auch in der Halle und im Beach. Die Netzkante ist unforgiving auf jeden Fall. Und wenn man jemanden trifft, dann springt der Ball super hoch ab. Aber ja, empfehle große Probleme irgendwie im Angriff gehabt. Das habe ich da auf jeden Fall mitgenommen.
Also ich war ja nie bei Olympia dabei, aber was mir halt ein paar andere gesagt haben, war halt, dass bei Olympia kann man sich halt das Netz auch ein bisschen höher vorstellen, weil wie das da immer gemessen wird, da wird zuerst mal richtig gerade gemacht und der Sand ist da normalerweise ja immer auch schon eher eine der tieferen Art und Weise, also und das wird erstmal flach gemacht und dann wird es drauf gemessen und dann ist es gefühlt immer ein paar Zentimeter höher und dann halt, sagen wir mal, so eine Spielerin oder ein Spieler, der halt jetzt eher Netzkante nah operiert, wird dann halt auch hin und wieder mal Netzkante hängen bleiben. Und Maria Fey ist ja auch so eine Spielerin, die auch viel zweite Bälle sucht von Taliqua und
haben sie auch dann versucht, irgendwann wurde es verzweifelt, hat man gesehen, wie sie immer wieder dann auch die ersten Kontakte herangeschoben hat und Taliqua das lösen musste im Angriff, hat aber dann am Ende nicht gereicht. Aber sind auf jeden Fall auch noch im Turnier, hatten ja den einen Win, das haben wir schon gesagt, und sind auch dafür da, Medaillen vielleicht zu gewinnen in diesem Turnier, wer weiß.
Ja, das wird spannend, ne? Also in Tokio hat man jetzt auch nicht mit denen richtig so gerechnet, dass sie halt eine Medaille am Ende holen oder im Finale sind. Die müssen jetzt noch gegen Kanada gewinnen, weil wenn sie jetzt gegen Kanada verlieren, ich weiß nicht, ob es bei denen reichen wird, dann kommt es aufs Punkte-Ratio an, ne? Weil dann hätten halt drei Teams einen Sieg. Habe ich mir jetzt die Gruppe nicht so genau angeschaut. Und dann, die sind unangenehm mit deren Blockabwehr und wenn dann halt Maria Fey wieder halt ein bisschen besseren Tag hat, sich ein bisschen besser fühlt und sind sehr unangenehm.
Jetzt weiß sie es auch, dass es die Lösung, die sie da hatte, vielleicht nicht mehr gibt oder dass sie da das machen kann, wenn sie noch ein bisschen mehr einstemmt. Und jetzt haben sie vielleicht dran gewöhnt. Also ich würde die nicht abschreiben, aber immer noch nicht weiter zu den Favoriten zählen.
Ja, aber es ist halt ein Team, wo halt extrem wenige auf Taliqua aufschlagen. Also und Maria Fey ist jetzt auch die Situation schon mal gewohnt, sagen wir mal so. Ja. Und dass es dann halt mal enger wird und dass sie halt nicht jeden Ball durchbekommt, ist sie auch gewohnt. Also von dem her, ich würde die nie abschreiben.
So sieht's aus. Wir sind am nächsten Tag angekommen. Polen gegen Australien, Hotze Schubert sahen auch nicht so richtig gut aus. Da waren die besagten Annahmefehler, fand ich auch viel zu sehen. Und Polen aber, also du hast es auch gesehen, ne? Ich würde die weiterhin ganz weit oben mit in die Favoritenkiste stecken.
Also ich bin eh ein absoluter Bartosz-Fan. Von dem her, Woschek ist einer meiner Lieblingsspieler und was er da manchmal in der Abwehr ausgräbt und also alles noch bekommt und wie souverän er das auch noch dann verwertet. Also für mich ist er einfach genial und macht immer Spaß zuzuschauen. Ja, für Hodgi tut's mir natürlich leid. Wenn Bril Woschek da deren Spiel spielen und halt kaum Sachen beim Sideout liegen lassen. Also Hodges hatte da noch ein paar Mal Zugriff im Block beim Bril, aber viel mehr hat's dann auch nicht gereicht.
Ja, die haben sich auch, glaube ich, nicht so viel ausgemalt hier. Die werden das genießen, auf jeden Fall hier zu sein. Haben sich über die Liste reingekämpft, haben auch gegen solche Teams hier schon gewonnen und auch Turniere einfach auf dem Podium abgeschlossen in der Quali-Saison. Aber ich denke mal nicht, dass sie sich jetzt gedacht haben, okay, Brilogiak oder Woschak, die schlagen wir sowieso. Also da geht noch was, wie gesagt, eben bei den anderen Australiern schon.
Als
wir die hier angereist sind.
Also ich mag, wie die kämpfen, wie die alles versuchen, die geben nicht auf. Also sind beide halt auch sehr physisch, ne, mit Zack und Hodgi. Also gegen Frankreich sehe ich da bestimmt halt eine sehr gute Chance, aber wenn da jetzt und auch
gutes Spiel auch, denke ich. Das wird ein geiles Matchup.
Ja. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn sie das gewinnen und dann noch durch die Gruppe durchkommen. Dass sie jetzt gegen Elas Wickler eine Chance haben, eher nur, wenn halt Clemens und Nils da nicht deren Spiel spielen. Aber ja.
Auf jeden Fall. Ja, das ist die Gruppe, die haben dann auch gespielt. Elas Wickler haben, ich würde sagen, Parallele zu Svenja und Sinja, haben ihre Leistung da auf dem Court gelassen. Das war gut. Kann man nicht sagen, ist nicht viel passiert. Die Franzosen hatten die erwarteten Sideout-Probleme, gerade im Spielaufbau irgendwie. Und dann gegen Nils und Clemens, ja, Weltklasse Blockfeldabwehr spielen. Also da sind wir warten einfach extrem gespannt auf das Spiel von Nils und Clemens gegen Polen. Da geht's halt einfach um den Gruppensieg, kann man sagen. Und ja, das, was da sonst in der Gruppe passiert, die liegt auch. Also man muss auch sagen, Nils und Clemens haben da eine Gruppe erwischt, die den ganz gut tut wahrscheinlich, außer eben das Matchup gegen Polen, gegen die sie immer knappe Spiele machen, aber meistens eben Polen als Winner eben rausgehen.
Okay. Ja, die Statistik habe ich nicht, aber es ist auf jeden Fall halt ein Match der Giganten und auf das freue ich mich.
Ja, ich auch. Nächstes Spiel, Gotthardi Menegatti haben gesiegt. Ich habe es vorhin noch nachgeguckt, welche Nation das war, aber ich hab's wieder vergessen.
Ach, du meinst Ägypten. Du meinst
Ägypten, genau, richtig.
Ja.
Genau, immer nur die Flaggen zu sehen. Genau, haben wie erwartet gegen Ägypten relativ deutlich gewonnen.
Ja, also da wäre interessant, mal eine Statistik rauszuholen, wie Afrika bisher performt hat, wie viele Sätze sie gewonnen haben und so weiter. Da bin ich jetzt auch nicht so im Thema, aber erwartet.
Ja, alles wie erwartet. Gotthardi Menegatti hat ähnliche Probleme, also auch total Parallele zu Nikolai und Kotafaba. Die waren ähnlich mit Schwierigkeiten geplagt, auch in der Annahme und zwar auch von den Veteranen. Also da haben die auch nicht die Sicherheit mitgebracht, die sie vielleicht, die man erwartet hätte, aber auch wieder gut, sind jetzt auch im Turnier wieder angekommen, mit denen ist auch zu rechnen. Und das nächste Spiel.
Also man hätte schon erwartet, dass sie da halt das erste Spiel gegen Liliana und Paula gewinnen, aber
ja,
das habe ich auch nicht gesehen, deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen.
Ja, das haben wir in der letzten Folge schon zu Genüge besprochen. Aber dann kam der nächste Upset und bisher das Team des Upsets dieses Turniers. Und zwar gewinnen Diaz Arlaio gegen André George. Und zwar einfach den ersten 21-13 und 21-18. Ich habe es leider nicht gesehen. Aber die Gruppe ist wide open.
Ich habe nur ein paar Highlights gesehen. Also das war... Aber man weiß halt, dass man in Kuba, also man muss auch sagen, die haben wirklich nur kaum die Turniere geschafft. Also die haben am Ende 14 Turniere gespielt, 12 sind ja notwendig und haben sich über Punkte qualifiziert. Das heißt, die haben auch beim jedem Turnier performt. Die waren auch, also bei fast jedem Challenger im Halbfinale mindestens, ne? Also, dass man jetzt sagen würde, dass sie halt nicht performen oder dass jetzt ein krasser Outsider ist, ich denke, die sind besser als deren Seed. Das wollte ich damit sagen.
Das auf jeden Fall. Aber André George sind eben ein klarer Favorit aufs Halbfinale. Die sind, glaube ich, Seed 4.
Ja.
Und auch ein Team to beat immer. Also, ja. Und dann war es ja schon eine kleine Überraschung. Das Eröffnungsspiel war ja Diaz Arlaio gegen Patain Benish.
Ja. Aber das war für mich jetzt gewonnen.
Da war's ja, das ist nicht so eine große Überraschung, gerade von der Form her. Ja.
Genau. Und Patain Benish sind ja auch so hoch gerankt, weil sie halt diese zwei Elite 16 Resultate da hatten. Und danach gab's halt ein bisschen mehr sagen wir mal so, sind sie ja mehr ins Normale gekommen. Die hatten ja das war so ein krasser nach oben, wo sie da halt auch gegen Mol und Sodom im Finale gewonnen haben, ne? Oder so ähnlich. Aber zumindest halt Elite 16 gewonnen.
Anderthalb Jahre her, so das hat nicht ganz die Form wieder gespielt, die sie jetzt hatten. Gewinnen trotzdem gegen Marokko,
mit ganz vielen Problemen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also ich denke, die lagen so 17-10 im zweiten schon vorne oder 11, also deutlich. Also eigentlich schon ein Spiel weg und dann merkt man halt, kommt ein Fehler nach den anderen. Da war auch dann halt, dann gab es noch so ein bisschen eine Polemik, also Benish blockt schon dann halt einen Matchball bei, ich weiß nicht, 24, 23 und da kommt eine Challenge und Tusch und er will noch halt Protest einreichen, dass halt Challenge falsch ist. Von einem Winkel sah es wirklich so aus, als ob er im Netz war, von einem Winkel, als ob er gar nicht da war. Ich habe es jetzt auch nicht so detailliert und bin kein Challenge-Experte, hatte noch so das Drama. Aber ja, man hat auch denen halt sehr viel Unsicherheit da gesehen und haben auch beide Fehler gemacht. Auch so ein ganz klarer Konter, perfekte Situation und Patain macht so einen Schnibbler down the line, aber ins Aus. Also
präsentieren sich nicht so als würde es für die weit gehen in dem Turnier, finde ich. Also beide amerikanischen Männerteams, bei Evans Budinger hätte man es jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber jetzt auch bei Patain Benish hat man Schwierigkeiten, das zu sehen, dass sie weiterkommen können. Und da wäre, glaube ich, schon das Viertelfinale ein Erfolg, so mit dem, was sie gerade zeigen.
Ja, und ich bin auch jetzt, also sagen wir mal so, Budinger und Evans sind trotzdem, dass sie jetzt so gegen Frankreich so glatt gewinnen, war eher ein Upset positiver. Und bei Patain Benish hat man halt immer noch im Hinterkopf, dass sie halt mal Elite 16 gewonnen haben und rechnet man da halt noch viel mehr von denen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt im Moment eine klare USA 1 sind.
Nö, also weiß man nicht so genau, dass wenn du die gegeneinander spielen lassen würdest, dann wäre sowieso immer wieder der Outcome komplett offen, habe ich das Gefühl. Aber für die, es wäre eine krasse Überraschung, wenn es für eins dieser Teams weit geht. Anders als bei den Frauen, wo die Amis ja wirklich beide komplette Titelfavoriten mit sind. Die Litauerinnen verlieren gegen Carol Barbara, sind nicht so wirklich irgendwie angekommen und haben auch, das ist ähnlich wie Patain Benish, haben mal so ein bisschen für Furore gesorgt, Anfang der Olympia-Quali, die beiden Litauerinnen, aber jetzt mittlerweile Ende der Olympia-Quali und auch jetzt im olympischen Turnier noch irgendwie nicht in Fahrt, also weiß nicht, was da los ist bei denen, aber die Form vom Anfang, als sie auf einmal aufgetaucht sind und auch Teams aus den Qualis rausgeschossen haben oder gerade in den Qualis eben irgendwie Angstgegner waren für viele, das ist jetzt nicht ganz da. Aber ich habe das wiederum auch wieder nicht gesehen.
Also Carol Barbara habe ich das erste Spiel gesehen und das haben die also teilweise, war natürlich gegen Japan, aber waren trotzdem halt, wie Barbara da aus dem Sand rausgekommen ist und Bälle reingekachelt hat, so teilweise. Also war schon ein bisschen überraschend für mich, obwohl sich dann auch die Japanerinnen da noch ein bisschen zurückgekämpft haben. Aber für mich waren sie eine positive Überraschung, Carol und Barbara, im Sinne von, dass sie ein bisschen besser waren, als ich sie erwartet habe. Deshalb kann ich auch das verstehen, dass sie da jetzt vielleicht gegen Litauen da sehr gut performt haben und denen halt so ein bisschen auch den Willen genommen haben da mit aus dem Spiel. Ja. Und das kann man dann auch passieren, wenn man schon, also ich denke, ich habe irgendwann mal so einen Kommentar gehört, dass dann am Ende auch nicht mehr viel von denen kam, als ob sie es schon quasi aufgegeben hätten. Aber ja, wenn man halt 7, 8 Punkte hinten ist und man halt keine Hoffnung mehr auf einen Sieg hat, passiert es auch mal, auch bei Olympia.
Ja, ist auch nicht verwerflich. Wo es knapper war, war bei Kruko Tirat gegen Herrera Gavira. Jetzt ist Paulo Herrera nicht nur sechsmaliger Olympionik, sondern auch hat jetzt auch ein Spiel gewonnen schon wieder im Hauptfeld. Also absolut krass. Gucken, ob er nochmal macht. Das wäre natürlich nochmal die absolute Spitze. Aber ja, haben sich da ordentlich gebettelt. Auch ein interessantes Matchup einfach. Und Kruko Tirat viel besser im Turnier. Aber wir haben ja vorhin auch schon kurz darüber geredet, ne? Über die zweite Leistung von Kruko Tirat. Und dann aber am Ende Sieg für Spanien.
Ja. Das also aber so, wie die Resultate sind, wahrscheinlich auch noch ein Spiel, das man sich sehr gut nachschauen kann, ne? Dreimal, ja, also zweimal 23, 21. Mega.
Ja, über Bomis de Groot gegen Evans Buddinger hatten wir schon gesprochen. Anna Patricia Duda fahren über Lilly und Paula rüber, wie das zu erwarten ist. Also
und genau deshalb meinte ich halt noch, ne? Also ich denke, da können Italienerinnen halt mehr dagegen halten als die Spanierinnen. Und das war für mich auch so ein bisschen eine Überraschung, dass die Spanierinnen dann gegen Italien gewonnen haben. Ja,
ja, das war diese erste Spiel. Wackeligkeiten, die da mit reinkamen, aber das ist dann auch so ein Spiel, wir hatten jetzt viele Spiele, wo der erste Satz dann recht deutlich war und wo dann zumindest mal der zweite knapp wurde, auch trotzdem von den Favoriten der meistens gewonnen, aber das ist jetzt hier ein Spiel, oder jetzt gerade bei den zweiten Spielen haben wir dann doch die klaren Siege eher in beiden Sätzen. Das gleiche auch bei Stumpscone gegen Japan. Ich hatte in der letzten Ausgabe quasi schon mal wieder Stumpscone so ein bisschen ins Spiel gebracht, weil wir die in allen Analysen vorher haben wir sie so ein bisschen vergessen, also ein bisschen außen vor gelassen. Sie sind aber mitten in diesem olympischen Turnier angekommen, also zeigen eine richtig gute Leistung bisher und sind auf der Landkarte auf jeden Fall.
Ja, also was ich auch interessant fand, dass Japan sich entschieden hat, obwohl sie, sage ich mal so, Höhendefizite haben, dass sie über Katja Stamm gespielt haben, und aber sie teilweise aber auch richtig in Probleme gebracht haben, war von dem her auch interessant, aber am Ende war der Sieg von Holland oder von der Niederländerin halt nie wirklich gefährdet.
Ja. Ja, und die also sind auch ein Team, was wiederum nicht am Ende der Olympia-Quali, aber auch gerade in der letzten Olympiasaison auf dem Weg nach Tokio einfach für Unruhe gesorgt hat und da auch wieder gezeigt hat, da haben sie auch Turniere gewonnen, da haben sie auch vor allem große Teams immer wieder geschlagen und ja, vielleicht finden sie jetzt gerade ihre Form hier auch wieder, also ich bin total gespannt, ne? Also im Damenturnier haben wir zwar die drei ganz Großen, die es zu schlagen gilt, mit Nussklaus, mit Hughes Chang und mit Anna Patricia Duda, wobei die Brasilianerinnen wahrscheinlich da auch wieder vor den anderen beiden stehen, aber viele, viele, die da noch mitmischen wollen und können, ey, das ist also ich bin gespannt, was das Seeding nachher sagt, also bei den Damen haben wir jetzt nicht diese Upsets wie Schweden bei den Männern verliert, wird vielleicht in den unteren Baum gehen, André George werden nicht Gruppensieger, sondern Gruppenzweiter dann vielleicht und da haben wir ja dann ganz spannende K.O.-Phasen Ansetzungen dann, die nicht wie sie zu erwarten sind und bei den Damen wird von oben weggespielt quasi, da werden die alle ihre Gruppe gewinnen, die ersten drei und treffen sich dann erst in den Halbfinals, aber wer dann in den anderen oder wer auf wen trifft in den Achtel- und Viertelfinals, das wird nochmal super spannend, da wird ja auch gelost teilweise.
Genau, ja, und genau mit diesem Los könnte es dann wieder passieren, dass jetzt zum Beispiel halt, wenn jetzt Schweden nicht Gruppensieger ist, dass halt jetzt wirklich so diese nominellen Favoriten alle halt in einem Baum quasi landen, wäre auch nicht das erste Mal. Also,
das hatten wir bei Olympia, als Nicolai Lupo Silber gewonnen haben. Da gab es eine Killerseite, glaube ich, und eine relativ einfache. Und das kann hier genauso passieren. Also das System ist wirklich spannend. Die Dritten sind relativ klar. Also man weiß zwar nicht, welchen Dritten man bekommt, aber natürlich bekommen die Gruppenersten von Gruppe A bis D die Dritten. Und dann wird einfach zugelost, nur so eben, dass du nicht den aus deiner eigenen Gruppe bekommst.
Ja. Aber jetzt auch so, ne, also sagen wir mal so, jetzt Molsorum und Perisic, Schweiner und sagen wir mal Elas Wickler, die gewinnen die Gruppe. Ne, und zwei von denen landen dann auf der gleichen Seite. Dann kommt halt noch Oman Helwig als Zweiter dazu. Irgendwo, sagen wir mal so, auf die Hälfte, ne? Und dann könnte halt der Weg zum Halbfinale extrem schwer sein. Und dann kommen vielleicht noch Josh Andre in diesen Baum rein. Ja. Dann kommen vielleicht noch Bril Wosziak als Gruppenzweiter. Also ist jetzt alles rein hypothetisch, aber.
Aber es ist möglich, ne? Also es gibt das ist nicht wie beim Hallenvolleyball, dass eine Reihenfolge erstellt wird, sondern die Zweiten sind in einem Topf und die Dritten. Und da wird dann einfach gewürfelt. Also das ist total spannend, was da nachher rauskommt und wie der Baum aussieht. Du hast sie gerade erwähnt, die Weltmeister Perisic Schweiner, die haben heute Morgen schon gespielt, die können wir noch kurz erwähnen. Weil das auch wieder eine ziemlich überzeugende Performance war. Also gerade, ich hatte so die Vibes von der WM, dass Andre Perisic in der Abwehr einfach angeknipst war, also wahnsinnig viel verteidigt hat und K2 Transition war auch out of this world. Die haben einfach den Ball aufgebaut und dann gnadenlos gegen Hurley und Alex Horst versenkt. Also es hat mir sehr gut gefallen und die würde ich wieder auch, ja, hatten auch so ein paar Schwierigkeiten am Ende der Saison, würde ich aber jetzt wieder ganz weit oben setzen gerade.
Ja, also die sind eh einer meiner Lieblingsteams. Also ich bin da, ich hoffe so ein bisschen, dass auch so ein bisschen mit deren Vorgeschichte mit Tokio und da gar nicht richtig antreten zu können. Also als sie da Corona-positiv waren und sogar ein Spiel WO geben mussten und dann erst im zweiten Spiel eingestiegen sind und dann gar nicht es aus der Gruppe geschafft haben. Also mit der Vorgeschichte wünsche ich denen natürlich, dass es jetzt halt eine richtig gute Olympia für die wird. Und ich wünsche mir sogar noch eine Goldmedaille für die. Aber da war mir tatsächlich jetzt noch, also ja, Abwehr extrem gut. Da ist halt der Perun sowieso extrem stark und was er da in K2 gemacht hat, auch mega. Aber was halt, woran es wirklich noch ankommen wird, ist halt, ob da jetzt Dave halt sein Sideout souverän durchbekommen kann. Und da war es mir tatsächlich jetzt auch gegen Österreich noch zu wenig. Und da will ich jetzt nichts wegnehmen, aber da hatte Alex extrem viele Touches. Dann hat's halt vielleicht im K2-Aufbau bei denen nicht noch so gepasst, dass sie dann halt so viele Transition-Punkte machen würden.
Ja, das war ein bisschen schade tatsächlich sogar. Hurley hatte da ein paar wilde Zuspiel-Touches noch dabei. Sonst hätte das vielleicht sogar noch knapper werden können.
Genau, aber wir wissen auch, dass zum Beispiel jetzt Hurley nicht unbedingt der Transition-Zuspieler ist, wie zum Beispiel jetzt ein Helwig oder ein Andy Mohl. Und wenn dann halt diese Touches gegen, sagen wir mal so, nominelle Co-Favoriten passiert, weiß ich nicht, ob das dann halt reicht. Also ich wünsche es mir, aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber ich hoffe, dass sie das dann auch noch, also ich denke, dass da der Dave da auch ein bisschen so halt Gefühltyp ist und dass er dieses Gefühl, den Touch dann noch während des Turniers so ein bisschen aufbauen wird und dass sie dann halt bei den Entscheidungsspielen dann hoffentlich wirklich in Topform sind. Das würde ich mir wünschen.
Ja, das war ja auch bei der WM einfach so, dass sie ein ähnliches K2 gespielt haben und dass das Sideout einfach auf einem unfassbar hohen Level dann irgendwann angekommen ist und David Schweiner einfach nicht zu knacken war. Also hat sich richtig reingespielt und auch gerade in den letzten Spielen, also im Halbfinale und Finale, sind sie darüber dann gekommen. Also das ist das, was sie dann nachher gewinnen lässt, weil das K2 ist mehr oder weniger immer da.
Also ja, aber also der Dave wird eh noch extrem viele Sideout-Situationen bekommen, weil die meisten spielen sowieso über ihn, also über Schweiner. Und er kann halt einfach zwei Richtungen gehen. Ne? Entweder verunsichert er sich und bleibt da noch mehr hängen und versucht mehr zu schauen und dann werden wahrscheinlich noch mehr Touches kommen von den Gegnern. Oder er geht halt früher und schneller ran und so wie er das halt kann. Und dann ist er, dann kann er auch, so wie bei der WM spielen, einfach fast unschlagbar.
So sieht's aus. Und das waren alle Spiele. Ich meine, Ludwig Lippmann gegen Hubert Brunner haben wir bereits gesagt. Müller-Tillmann gewinnt gerade deutlich gegen Hermanova Stachlova. Und ja, auch das zu erwarten, aber sind weiterhin konzentriert dabei und bringen ihre Leistung auf den Platz. Das freut uns natürlich. Und dann soll's das gewesen sein. Wir haben uns verquatscht.
Ja, es tut mir leid.
Alles gut. Die Leute freuen sich, wenn sie viel über Olympia hören dürfen. Danke, Nils, dass du die Zeit hattest. Das ist Wahnsinn. Dafür, dass du meintest, nicht der Experte zu sein, konnten wir doch relativ tief einsteigen hier, finde ich. Das hat mir Spaß gemacht und wir freuen uns auch auf die kommenden Spiele, weil jetzt wird es langsam immer spannender. Gerade die letzten Gruppenspiele haben ja auch schon teilweise so einen Finalcharakter. Kann man sich ganz genau aussuchen, welche Spiele man eben anguckt. Und eben nebenbei läuft auch das Hallenvolleyballturnier die ganze Zeit auf einem anderen Screen mit. Ich habe eben noch den Triathlon verfolgt. Deutsche Gestürz, beide. Aber gut.
Ja, das ist zu viel gerade. Also ich bleibe nur bei Beachvolleyball und ein bisschen Hallenvolleyball dazu. Sonst wäre es zu viel. Tut mir leid.
Ja, das ist auch hart. Aber auch gerade, wenn es mit Leichtathletik jetzt losgeht, da werden noch ein paar mehr Screens aufgebaut. Aber ich danke dir für deine Einschätzung, für deine Zeit, Nates, dass du dabei
danke
warst.
Danke dir.
Und für alle anderen, wir hören uns dann beim nächsten Update. Also in diesem Sinne, ciao.
Ciao, viel Spaß in Paris.